NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Im Osten der Ukraine wurde heute wieder heftig gekämpft. Morgen soll ja in Minsk ein Gipfeltreffen zur Beilegung der Krise stattfinden und beide Seiten wollen vor einer Feuerpause offenbar noch Gebietsgewinne erzielen. Dazu gleich mehr. Bundeskanzlerin Merkel ist in der vergangenen Woche zur wichtigsten Vermittlerin im Ukraine-Konflikt geworden. Das ist das Thema des Kommentars heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Außerdem berichten wir in der kommenden halben Stunde über Griechenland vor der Vertrauensabstimmung der neuen Regierung, Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland und über vertauschte Babys. Die sind zwar schon 20 Jahre alt, bekommen aber erst jetzt eine Entschädigung. Zur Stunde ist noch nicht sicher, ob morgen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk das Krisentreffen zur Ukraine stattfindet und wenn ja, wer daran teilnimmt. Bisher ist geplant, dass sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Präsidenten Putin, Hollande und Poroschenko trifft und dass dann ein neuer Waffenstillstand verhandelt wird. Das Treffen gilt als entscheidend für die Zukunft der Ukraine. Es wird aber überschattet von heftigen Kämpfen im Kriegsgebiet Donbass. Markus Sambale über die aktuelle Lage.
Eigentlich hatten die Bewohner von Kramatorsk gehofft, solche Momente nicht mehr erleben zu müssen. Festgehalten nun in einem Video, das allem Anschein nach dort heute aufgenommen wurde. Zahlreiche Raketeneinschläge sind zu erkennen, einige mitten in einem Wohngebiet. Explosionen, schwarzer Rauch, zu hören eine schluchzende Frau. Sie erlebt, dass der Krieg wieder direkt in ihre Stadt gekommen ist, mehr als 50 Kilometer von der aktuellen Frontlinie entfernt. Wieder, denn Kramatorsk hatte schon im vergangenen Jahr heftige Kämpfe erlebt. Von April bis Juli hatten hier russlandtreue Rebellen das Sagen. Dann eroberten ukrainische Truppen die Stadt zurück, richteten hier ihr Hauptquartier ein für den Kampf gegen die Separatisten. Dieses Quartier war wohl das Ziel des Angriffs, das sagte der ukrainische Präsident Poroschenko im Parlament in Kiew. Er gab den Rebellen die Schuld. Der Angriff richtete sich gegen das Hauptquartier. Die zweite Salve traf aber ein Wohnviertel von Kramatorsk. Wir haben Informationen über verwundete Armeeangehörige und eine große Zahl verletzter Zivilisten. Es sind gleich mehrere Regionen in der Ostukraine, in denen die Kämpfe härter geworden sind, am Tag vor dem geplanten Gipfeltreffen von Minsk. Es gab Tote und Verletzte. Beide Seiten haben Offensiven gestartet, versuchen Gebiet zu gewinnen, offenbar auch um Fakten zu schaffen, wenn über eine Waffenstillstandslinie verhandelt werden sollte. Ein Rebellensprecher meldete, man habe alle Versorgungswege für mehrere tausend ukrainische Soldaten in der Region Debaltsevo unter Kontrolle gebracht. Der Kreis um Debaltsevo ist jetzt komplett geschlossen. Das ist nun ein echter Kessel. Es wird hart gekämpft, da wo wir die Straße abgeschnitten haben und in den Siedlungen, die wir langsam wieder befreien. Andernorts scheinen ukrainische Truppen und Freiwilligeneinheiten auf dem Vormarsch. Sie berichteten, sie hätten im Süden der Region, in der Nähe der Hafenstadt Mariupol, mehrere Ortschaften erobert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht. Nicht nur in der Ostukraine klammern viele ihre letzte Hoffnung an das Gipfeltreffen, das für morgen in Minsk geplant ist. Doch ein Durchbruch ist nicht zu erwarten. Bis zur letzten Minute ringen Diplomaten darum, dass die Gespräche überhaupt stattfinden.
Vor gut einer Stunde hat auch das EU-Parlament in Straßburg eine Debatte über die angespannte Lage in der Ukraine begonnen. Dabei ging es nicht nur um einen Krieg an der Grenze zur Europäischen Union und um Auswirkungen auf das Baltikum, sondern auch um eine zukünftige gemeinsame Russlandpolitik. Was die aktuelle Einschätzung angeht, waren sich die Parlamentarier weitgehend einig.
Die Situation ist angespannt. Dies ist vielleicht die letzte Chance, eine friedliche diplomatische Lösung zu erreichen,
sagt der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok mit Blick auf das geplante Treffen morgen in Minsk. Im Europaparlament sieht man Sorgenfalten, wenn es um die Ukraine geht. Die Abgeordneten diskutieren darüber, wie eine friedliche Lösung des Konflikts aussehen könnte.
Der Schlüssel liegt in Moskau,
sagt die Grünen-Abgeordnete Rebecca Harms. Und genau das macht die Sache so schwierig. Denn nur wenn sich die Russen bewegen, bewegt sich was im Ukraine-Konflikt. Konflikt, meint Harms.
Russland muss diese Unterstützung komplett lassen. Die schweren Waffen müssen aus der Region zurückgeholt werden. Es dürfen auch nicht weiter freiwillige russische Soldaten in Donbass gehen. Dann kann man das anhalten.
Diese Forderung hört man seit Monaten. Und seit Monaten gibt es auch immer wieder Gespräche, Treffen, Telefonate. Was passiert, wenn das Minsker Treffen scheitert?
Wenn Minsk 2 nichts wird, dann muss man Minsk 3, auch Minsk 4 probieren. Die diplomatische Lösung erfordert viel Geduld und viel Hartnäckigkeit.
Meint der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff. Doch wie belastbar ist diese Geduld? Wenn Diplomatie langfristig nicht funktioniert, könnten Rufe nach Waffenlieferungen für die Ukraine lauter werden.
Ich halte Waffenlieferungen für eine ganz falsche Idee. Denn Waffen alleine sind es ja nicht. Es müssten Ausbilder mitgehen. Das heißt, westliche Soldaten müssten in die Ostukraine, um die Soldaten auszubilden. Wir hätten dann ein Hineingleiten in diese kriegerische Auseinandersetzung. Die wollen wir in Deutschland nicht, die will auch in Amerika niemand.
Meint Lambsdorff. Im US-Kongress gibt es einige Stimmen, die sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen haben und so die Kosten für Putin erhöhen wollen. Viele dort meinen, dass Putin nur auf Härte reagiere, nur zurückzucken werde, wenn die Ukraine keine leichte Beute mehr sei. Und auch US-Präsident Obama schließt Waffenlieferungen für die Ukraine nicht mehr aus. Europa kann das nicht verhindern, meinte SPD-Abgeordnete Knut Fleckenstein.
Ich hielte das für einen Fehler. Aber man muss wissen, dass bei aller Partnerschaft sich der amerikanische Präsident von uns nicht sagen lässt, wie er am Ende entscheiden muss.
In Europa dagegen spricht sich die Mehrheit gegen Waffenlieferungen aus. Es gäbe nur wenige Länder, die das anders sehen, so Fleckenstein.
Die baltischen Staaten, Polen, Rumänien, die dort sehr viel offener sind und es als eine Möglichkeit wohl mit ansehen.
Und das hat wohl mit der nachbarschaftlichen Nähe zu tun. Estland und Lettland haben eine Grenze zu Russland. Polen und Rumänien sind Nachbarn der Ukraine. Für sie wird es besonders bedeutend sein, eine friedliche Lösung zu finden. Und diese Lösung hängt vor allem von einem Mann ab, dem russischen Präsidenten Putin, sagt die Grünen-Abgeordnete Harms.
Ohne eine Zustimmung von ihm in einem Kompromiss wird gar nichts gehen.
Aus dem EU-Parlament in Straßburg berichtete Karin Bentsch. Das Treffen morgen in Moskau wird von manchen als letzte Chance für eine Lösung beschrieben, um einen offenen Krieg in der Ukraine zu vermeiden. Aber noch ist, wie gesagt, nicht klar, ob es zustande kommt. Die Initiative dazu kam maßgeblich von Bundeskanzlerin Merkel. Sie war in den letzten 5 Tagen zunächst zusammen mit Frankreichs Präsident Hollande in Kiew, in Moskau, schließlich alleine in Washington. Nach einem Abstecher nach Kanada ist sie heute in Berlin, morgen geht es dann nach Minsk. Die Krisendiplomatie der Bundeskanzlerin kommentiert Dietmar Riemer.
Es gibt da einen Satz der Kanzlerin, der ihr Verständnis des Politischen schlechthin aufschließt. Politik, sagt sie, Politik beginnt mit dem Betrachten der Realität und bezeichnet auf das Genaueste, wie sie vorgeht und vor allem, wie auf keinen Fall. Und darauf ist Verlass. Angela Merkel gestattet sich nämlich keine Ausnahme von dieser sehr strikten Regel. Man kann sich bei ihr im Übrigen auch darauf verlassen, dass sie sich die Realität nicht von Merkel-Flüsterern zurechtlegen lässt. Sie nimmt es, wie es kommt. Kurz, sie ist auf alles eingerichtet, was der Fall ist oder noch werden könnte. Es gibt, soweit das Auge reicht, niemanden in der ersten Reihe der europäischen Politik, der den Begriff der Realpolitik in seiner gesamten Breite so gründlich zum Prinzip gemacht hat wie die Naturwissenschaftlerin Angela Merkel. Eine Politik, deren Ergebnis vergleichsweise nicht der Regel entspricht, dass 2 mal 2 gleich 4 ist, kommt bei ihr nicht vor. Nicht wenige Kritiker der Kanzlerin halten sie deshalb ja auch für fantasielos bis langweilig. Wie richtig, wie angemessen und wie beruhigend der politische Ansatz Merkels jedoch auch ist, zeigt sich in diesen Tagen. Mit kühlem Blick nicht für das Wünschbare, sondern für das Machbare und damit auch Erreichbare hat sie das Konfliktterrain zwischen Moskau, Kiew und dem Donbass vermessen und, einen Alleingang vermeidend, Hollande aufs Trittbrett gesetzt und Putin mit ihrer Offensive in Zugzwang gebracht. Diesem wahren Regisseur des Bürgerkriegs am Donbass hätte nämlich nichts besser gepasst als der Fortgang der Ereignisse ohne störenden Besuch. Selbst Putin konnte und kann es sich nicht leisten, die Selbsteinladung der Kanzlerin und des französischen Staatspräsidenten einfach zurückzuweisen. Die Reisediplomatie Merkels unter Einschluss des Stopovers in Washington ist nicht nur kühl überlegt, sondern auch weit weniger risikobehaftet, als oft behauptet wird. Ein völliger Fehlschlag zöge nämlich nicht den Prestigeverlust Merkels als internationale Politikerin der Premier League nach sich, sondern was? Genau, den dann unverstellten Blick auf die hässliche Seite des Gesichts des Zündlers Putin, der den Konflikt auf Temperatur halten will. Insofern beweist Merkel nicht wenig Mut, auch vor Freunden in den USA, aber wie immer bei ihr weiß sie, dass ihr persönliches politisches Risiko in diesem Spiel absolut überschaubar bleibt. Es ist nicht auszuschließen, dass Putin mittlerweile jede Hemmung abgelegt hat und eine wirkliche Vereinbarung platzen lässt. Die Kanzlerin wird sich dann eine neue Realität betrachten müssen, über deren Eintritt sie sich nach der politischen Wahrscheinlichkeitsberechnung jedoch keine Illusionen machen wird. Im Augenblick ist sie jedenfalls, das wird man sagen müssen, in Hochform.
Dietmar Riemer kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 6:40 ist es. 2 Wochen nach seinem Wahlsieg stellt sich der griechische Regierungschef Tsipras heute einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Den ganzen Tag debattieren die Abgeordneten schon über die Regierungserklärung, die Tsipras am Sonntag abgegeben hatte. Aber weil seine Koalition eine komfortable Mehrheit hat, wird er die Abstimmung wohl gewinnen. Thomas Bohrmann berichtet.
Noch bis Mitternacht werden die Abgeordneten des griechischen Parlaments heute über das Regierungsprogramm des neuen Ministerpräsidenten Tsipras debattieren. Dann stimmen sie darüber ab. Die Mehrheit gilt als sicher. Schließlich gehören der neuen Links-Rechts-Koalition in Griechenland 162 der insgesamt 300 Parlamentsabgeordneten an. Ministerpräsident Tsipras hat in seiner Rede keinen Zweifel daran gelassen, dass seine Regierung die bisherige Sparpolitik sofort beenden will. Die Bedingungen, die bislang an die Hilfskredite geknüpft sind, will die neue griechische Regierung aufkündigen und neu verhandeln. Tsipras kündigte an, dass Renten, Löhne und Sozialleistungen wieder steigen sollen, um die Armut in Griechenland zu bekämpfen. Redner von Oppositionsparteien kritisierten, dafür sei kein Geld vorhanden, vor allem wenn die neue Regierung gleichzeitig auf Konfrontation zu den Kreditgebern gehe. Verschiedene Medien in Griechenland berichten, dass hinter den Kulissen bereits an einem neuen Kompromiss zwischen Griechenland und den anderen Euro-Ländern gearbeitet werde. Demnach soll es einen 10-Punkte-Plan geben, der die Bedingungen auflistet, zu denen Griechenland auch in den kommenden Monaten finanzielle Unterstützung von den anderen Euro-Ländern bekommen soll.
Eine 26-jährige Entwicklungshelferin aus den USA war im August 2013 in Syrien entführt worden, wahrscheinlich von der Terrorgruppe Islamischer Staat. Am Wochenende hat der IS erklärt, die Frau sei bei einem Angriff jordanischer Kampfflugzeuge getötet worden. Und heute kam die Bestätigung dieser Nachricht aus dem Weißen Haus. Martin Ganselmeier berichtet aus Washington.
In einer Stellungnahme des Weißen Hauses sprach der amerikanische Präsident der Familie der 26-jährigen Kayla Müller sein Mitgefühl aus. Kayla habe ihr Leben der Hilfe notleidender Menschen überall in der Welt gewidmet. Ihr Engagement stehe für das Beste an Amerika. Die US-Regierung werde diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die für Kaylas Tod verantwortlich sind. Bereits am Montagabend hatte Obama der Familie telefonisch kondoliert. Die US-Medien berichten, der Islamische Staat habe der Familie der Geisel bereits am Wochenende Bilder geschickt, die ihre tote Tochter zeigen. Die amerikanische Bundespolizei FBI bestätigte im Laufe des Montags, dass die Bilder authentisch sind. Nun bemüht sich die US-Regierung darum, den Leichnam von Kayla Müller in die USA überführen zu können. Noch am Wochenende hatte Kaylas Familie an die Geiselnehmer appelliert, sich bei ihnen zu melden. Die junge Entwicklungshelferin war im August 2013 im syrischen Aleppo entführt worden. Zuvor hatte sie ein halbes Jahr lang im türkisch-syrischen Grenzgebiet gearbeitet, um Flüchtlingen aus Syrien zu helfen.
Die HSBC-Bank in Genf war anscheinend über Jahre hinweg ein sicherer Hafen für mutmaßliche Geldwäscher und Steuerhinterzieher. Das haben Reporter des Internationalen Rechercheverbundes SwissLeaks herausgefunden, darunter auch Kollegen von NDR und WDR. Sie haben über Monate Unterlagen eines ehemaligen Mitarbeiters ausgewertet. Das Bundesfinanzministerium will jetzt aktiv werden und auch aus anderen Ländern kommen Reaktionen auf die weltweite SwissLeaks-Berichterstattung. Benedikt Strunz mit Einzelheiten.
Die Reaktion des Bundesfinanzministeriums kam prompt. Gestern hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichtet, dass den deutschen Steuerbehörden eine unvollständige Liste mit Kunden der Schweizer HSBC vorliegt. Frankreich hat im Oktober 2010 an die deutschen Behörden lediglich eine Liste mit 1136 Namen deutscher Kunden weitergegeben. Seit den Recherchen ist klar, in der HSBC-Kartei waren 2007 mehr als 2100 Deutsche. Gegen hunderte mutmaßliche Steuerhinterzieher hat es deshalb zunächst keine Ermittlungen gegeben. Doch das soll sich nun ändern. Auf Nachfrage teilte das Bundesfinanzministerium heute mit:
Das Bundesfinanzministerium hat das Bundeszentralamt für Steuern beauftragt, mit der französischen Steuerbehörde Kontakt aufzunehmen und der Frage nach den deutschen Finanzbehörden eventuell nicht bekannten Daten nachzugehen.
Der Zeithorizont ist allerdings noch unklar und ebenso offen ist, wie Deutschland mit den bislang vorliegenden Daten umgegangen ist. Immerhin, es handelt sich dabei, da sind sich Steuerfahnder und Juristen einig, um hochbrisantes Material, das Steuerhinterzieher und Geldwäscher enttarnen könnte und teilweise wohl auch enttarnt hat. Eine zentrale Erfassung der eingeleiteten Verfahren bzw. eine Statistik über die Ergebnisse gibt es in Deutschland mit Bezug auf diese Liste allerdings nicht. Die jeweiligen Bundesländer bearbeiteten sie unabhängig voneinander. Markus Henn vom Netzwerk für Steuergerechtigkeit.
Dass es anscheinend keine saubere Aufarbeitung dieser Listen gegeben hat, die man auch in der Öffentlichkeit darstellen kann, ist ziemlich unerhört.
Auch bei den Grünen stößt der Umgang mit den SwissLeaks-Daten auf Unverständnis. Die steuerpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Lisa Paus fordert Aufklärung darüber, was genau mit dem Material passiert ist. Auch müsse geklärt werden, ob derzeit gegen Mitarbeiter der HSBC in Genf wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ermittelt wird.
Das zeigt nochmal ganz deutlich das Problem der föderalen Zuständigkeit für Steuern in Deutschland. Deswegen fordern wir Grüne schon seit längerem, dass es zumindest für diese Fälle endlich eine Spezialeinheit geben sollte auf Bundesebene, die sich gezielter kümmert um das Thema Steuerhinterziehung und Steuergestaltung in großen Fällen.
Eine zentralisierte Steuerfahndung für besonders schwere Fälle von Steuerhinterziehung. Dieser Forderung schließen sich auch Linke und SPD an. Der finanzpolitische Sprecher der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag, Lothar Binding.
Da wäre es sicher nicht ungeschickt, man hätte eine einheitliche deutsche Behörde, die den grenzüberschreitenden Vorfällen nachgeht. Also das wäre sicher gut. Es gibt auch eine Reihe natürlich von Synergieeffekten, wenn man nicht 16 Mal etwas tut, sondern einmal.
In den Bundesländern stößt die Forderung nach einer stärker zentralisierten Fahndung allerdings auf wenig Gegenliebe. NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung erklärte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Walter Borjans, es sei wichtig, gegen Banken hart vorzugehen, die sich systematisch an Steuerhinterziehung beteiligen, auch indem man ihnen die Lizenz entzieht. Viel wichtiger als eine Bundessteuerfahndung aufzubauen, sei es allerdings, die bestehenden Länderfahndungen besser auszustatten.
Im schleswig-holsteinischen Escheburg wurde in den vergangenen Wochen ein Wohnhaus zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Heute sollten dort mehrere Iraker einziehen, aber daraus wird erstmal nichts. Unbekannte haben gestern einen Brandsatz in das Erdgeschoss des Doppelhauses geworfen. Solche Angriffe häufen sich in letzter Zeit und das hat auch Bundesjustizminister Maas auf den Plan gerufen. Dagmar Pepping berichtet aus Berlin.
Heiko Maas wählte deutliche Worte.
Wir werden Gewalt gegen Flüchtlinge nicht dulden. Die Zahlen sind erschreckend.
Anschläge auf Flüchtlingsheime seien ganz besonders feige, kritisierte der Bundesjustizminister von der SPD.
Weil gerade Flüchtlinge alles verloren haben und ganz besonders schwach sind. Die Täter werden wir mit allen Mitteln des Rechtsstaates verfolgen und auch zur Rechenschaft ziehen.
Die Zahlen sind in der Tat erschreckend. Im vergangenen Jahr gab es in der Bundesrepublik mehr als 150 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Dreimal so viele Übergriffe wie im Jahr zuvor, also 2013, und sogar sechsmal so viele wie im Jahr 2012. Besonders beunruhigend ist der Anstieg dieser Straftaten im letzten Quartal des vergangenen Jahres. Von Oktober bis Ende Dezember zählten die Ermittlungsbehörden bundesweit 67 rechtsextrem motivierte Taten. Mehr als im gesamten Jahr davor. Die Zahlen stammen von der Bundesregierung und sind eine Antwort auf eine sogenannte Kleine Anfrage der linken Fraktion im Bundestag. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Linken fühlt sich an schlimme Zeiten à la Rostock-Lichtenhagen erinnert.
Wir steuern da auf eine Situation zu, wie wir sie Anfang der 90er Jahre hatten. Gleichzeitig entlädt sich Rassismus und Menschenfeindlichkeit auch jenseits dieser Gewalttaten immer unverblümter, wenn ich mir nur anschaue, die wöchentlichen Demonstrationen in fast allen Städten.
Ein kaum verhüllter Hinweis auf die islamkritische Pegida-Protestbewegung. Paus Parteikollegin Ulla Jelpke wurde noch deutlicher. Die rechten Wutbürger hätten eine Stimmung geschaffen, durch die sich Neonazis ermuntert fühlten, Hakenkreuze zu schmieren und Brandanschläge zu verüben, kritisierte die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Brandanschläge wie offenbar in der Gemeinde Escheburg in Schleswig-Holstein. Dort hatten Unbekannte gestern eine gerade erst hergerichtete leerstehende Unterkunft für Flüchtlinge angezündet. In dem Gebäude sollten 6 Asylbewerber aus dem Irak wohnen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig hatte für die Täter diese Botschaft.
Wir werden euch jagen, wir werden euch kriegen, wir werden euch verurteilen und ihr macht uns keine Angst. Und wir lassen uns von euch auch nicht vorgeben, wie human Schleswig-Holstein ist, und Schleswig-Holstein ist human.
Markige Worte des SPD-Politikers. Tatsächlich laufen die Ermittlungen zu solchen Fällen wie Brandstiftung oder fremdenfeindlichen Schmierereien oft ins Leere. Nach den mehr als 150 Straftaten im vergangenen Jahr wurden rund 83 mutmaßliche Straftäter gefasst. Justizminister Heiko Maas rief die Bevölkerung auf, sich denjenigen entgegenzustellen, die in der Öffentlichkeit Stimmung gegen Flüchtlinge und Ausländer machen. Sein Appell:
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus dürfen in Deutschland keinen Platz haben.
Ein Bericht von Dagmar Pepping aus Berlin. Am kommenden Sonntag ist die erste Landtagswahl in diesem Jahr. Die Hamburger wählen eine neue Bürgerschaft. Große Überraschungen sind wohl nicht zu erwarten. Die SPD-Regierung steht in den Umfragen weit vorne. Allerdings wird sie sich eventuell einen Koalitionspartner suchen müssen. Und da bringt sich die FDP ins Spiel. Wie steht der Bundesvorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, dazu? Das hat er heute in einem längeren Interview mit NDR Info deutlich gemacht. Peter Mücke hat zugehört.
Die Umfrageergebnisse für die Hamburger Bürgerschaftswahl sind gut. Die SPD regiert in 14 von 16 Bundesländern mit. In der Großen Koalition haben die Sozialdemokraten ihre Themen wie Mindestlohn, Frauenquote und Rente mit 63 umgesetzt. Und trotzdem kommt die Bundespartei nicht aus dem Umfragetief.
Wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr dabei. Ich glaube, dass man auch nicht erwarten darf, dass jetzt immer gleich alles von 0 auf 100 geht.
SPD-Chef Gabriel wirbt im NDR-Info-Interview erneut um Geduld und verweist auf den derzeit wohl erfolgreichsten SPD-Regierungschef auf Landesebene, Hamburgs ersten Bürgermeister Scholz.
Ich glaube schon, dass gerade das, was Olaf Scholz sagt, nämlich dass eine Partei, gerade wie die SPD, nach der Wahl das tun muss, was sie vorher versprochen hat, was übrigens auch heißt, dass man vor Wahlen den Mund nicht zu voll nehmen darf. Das wird uns am Ende auch helfen, bundesweit besser voranzukommen.
Dazu will die SPD in Zukunft auch stärker die sogenannte arbeitende Mitte ins Visier nehmen. Der Staat tue zu wenig für Berufstätige mit Kindern. Dabei trügen sie besonders stark dazu bei, dass es dem Land gut gehe.
Das geht los bei der Frage, haben wir eigentlich genug Betreuungsangebote für Eltern, die arbeiten wollen und manchmal auch arbeiten müssen. Und das geht darüber hinaus, dass wir leider sehen, dass Frauen häufig schlechter bezahlt werden als Männer und dass wir Familien nicht ausreichend entlasten.
Spielräume gäbe es, sagt Gabriel, aber der Wirtschaftsminister warnt auch vor konjunkturellen Gefahren. Faktoren für die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland seien auch das billige Öl und der niedrige Eurokurs.
Wir müssen schon auch gucken, dass wir unsere hausgemachten Aufgaben auch machen. Das ist die Frage, wie stabilisieren wir die Energiepreise? Wie sorgen wir dafür, dass es genug Fachkräfte gibt? Wie investieren wir wieder mehr in Infrastruktur, in Bildung, in Forschung? Wir dürfen nicht den Eindruck vermitteln, alles ist okay, kein Problem. Denn diese beiden Faktoren, Ölpreis und Eurokurs, die können sich auch schnell ändern. Und dann, bis dahin wäre es gut, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht hätten.
Außenpolitisch mache Deutschland seine Hausaufgaben, etwa in der Ukraine-Krise. Er finde es richtig und mutig, dass Kanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Hollande einen neuen Anlauf für eine friedliche Lösung des Konflikts gestartet haben. Die Tatsache, dass sich Staats- und Regierungschefs treffen, stimme ihn verhalten optimistisch. Scharfe Kritik übt der SPD-Chef jedoch am Kurs der USA.
Was wir überhaupt nicht brauchen, ist eine Politik, wo die Amerikaner jetzt Druck machen, Waffen zu liefern. Ich weiß nicht, was in der Ukraine durch Waffenlieferungen erreicht werden soll. Das ist ja eine zynische Theorie. Theorie zu sagen, es müsse erst noch mehr Tote geben, auch auf russischer Seite, damit die Russen verhandlungsbereiter sind. Das haben die Amerikaner offen auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu verstehen gegeben.
Auch deutsche Waffenlieferungen, die die Grünen ins Gespräch gebracht hatten, lehnte Gabriel ab. Im Konflikt mit der neuen griechischen Regierung rät der SPD-Chef zu pragmatischen Lösungen. Man müsse jetzt ein gemeinsames Verfahren finden.
Gegen das, was die Griechen aushalten müssen, sind unsere Sozialreformen ein laues Sommerlüftchen gewesen. Deswegen muss man auch Verständnis haben dafür, dass die griechische Bevölkerung ganz schön gebeutelt ist. Trotzdem muss man den Menschen sagen, es ist nicht Europa, es ist nicht Deutschland schuld daran, dass es so schwierig geworden ist, sondern schuld sind die politischen und wirtschaftlichen Eliten Griechenlands, die dieses Land Jahrzehnte ausgebeutet und ausgeplündert haben. Das ist nämlich die Wahrheit.
Die Wahrheit, die solle auch in der Edati-Affäre ans Licht. Gabriel forderte im Interview mit NDR Info den SPD-Abgeordneten Hartmann dazu auf, vor dem Untersuchungsausschuss auszusagen. Edati selbst legte er nahe, aus der SPD auszutreten.
Und ein Interview mit Bundeskanzlerin Merkel vor der Hamburg-Wahl hören Sie morgen hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Eine tragische Geschichte aus Frankreich ist heute beendet worden, wobei man nicht von einem Happy End sprechen kann. Vor 20 Jahren sind zwei Babys in einer Klinik in Südfrankreich vertauscht worden. Erst Jahre später kam das heraus. Da wollten die Familien ihre jeweiligen Mädchen aber nicht mehr zurücktauschen. Sie klagten auf Schadensersatz und haben jetzt Recht bekommen. Ein Gericht in Grasse sprach den beiden Familien insgesamt fast 2 Millionen Euro zu. Julia Borutta mit den Einzelheiten.
Der Albtraum ist zu Ende, der Fehler der Klinik wurde anerkannt. Sophie Serrano, eine der Mütter, die auf Schadensersatz geklagt hatten, ist erleichtert. Ich brauche mich jetzt nicht mehr schuldig zu fühlen. Ich bin so froh. Das ist das Ende eines langen Kampfes, den wir bis zum Ende ausgefochten haben. Seit über 10 Jahren kämpft Sophie Serrano. Für ein Schuldeingeständnis der Klinik und gegen das eigene schlechte Gewissen. Wie konnte es passieren, dass sie ihr eigenes Kind nicht erkannte, damals im Juli 1994? Da ist ihre kleine Manon zur Welt gekommen. Sie leidet an Gelbsucht, wie so viele Säuglinge. Weil die Klinik zu wenig Bestrahlungsbetten hat, legt man Manon zu Mathilde, die am selben Tag geboren und ebenfalls an Gelbsucht erkrankt ist. Eine Kinderschwester verwechselt die Babys. Sophie Serrano hat Zweifel. Die Haare des Kindes, das man ihr bringt, erscheinen ihr länger. Das komme von der Bestrahlung, erzählt man ihr. Erst 10 Jahre später fliegt die Verwechslung auf. Manons Vater verlangt einen DNA-Test. Zu dunkel erscheint ihm der Teint seiner Tochter, zu wenig Ähnlichkeit erkennt er mit der Familie. Dann das erschütternde Ergebnis. Er ist nicht der leibliche Vater seiner Tochter, aber auch seine Frau kann nicht die leibliche Mutter des Kindes sein. Die Familie zerbricht an der Nachricht, die Eltern trennen sich. Eine Odyssee beginnt, die für Manon Serrano heute zu Ende gegangen ist. Es tut einfach gut, es ist vorbei, ich kann einen Schlussstrich ziehen und endlich nach vorne schauen. Die beiden Familien teilen sich die Entschädigungssumme von knapp 1,9 Millionen Euro. Ihr Leben aber teilen sie nicht. Nach einem ersten Kontakt vor einigen Jahren haben beide Töchter entschieden, in ihrer Ziehfamilie zu bleiben. Ein Leben, sagen sie, kann man nicht zurückdrehen.
Und zum Schluss der Sendung endlich mal eine gute Nachricht für Borussia Dortmund. Fußballnationalspieler Marco Reus bleibt dem Verein in den nächsten Jahren treu, sogar wenn der BVB absteigt. Heute hat Reus vorzeitig seinen Vertrag verlängert. Anne van Eickels berichtet.
Marco Reus hat sich für sein schwarz-gelbes Herz entschieden und nicht für das ganz große Geld im Ausland.
Ich habe einfach das Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist. Auch in der jetzigen Situation ist es natürlich sehr schwierig, aber ja, ich stehe dazu und man fällt und man gewinnt auch zusammen. Und ja, ist eine Entscheidung natürlich auch fürs Leben, ganz klar.
Sein Leben lebt Marco Reus in Dortmund, seiner Heimatstadt. Hier hat er seine Freunde, hier baut er gerade ein Haus. Wie kaum ein anderer Profi des BVB braucht der 25-Jährige für gute Leistungen auch ein gutes Gefühl.
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich gerne hier weiterspielen möchte und dass ich dem BVB helfen möchte, erstmal rauszukommen und dann irgendwann hoffentlich wieder anzugreifen.
Bis 2019 gilt der neue Vertrag zwischen Borussia Dortmund und Marco Reus. Ein starkes Zeichen in einer der größten sportlichen Krisen des Clubs, findet BVB-Sportdirektor Michael Zorc.
Ich glaube, das ist ein starkes Signal für unseren Club, für unsere Mannschaft, dass wir auch weiter ambitioniert in Dortmund Fußball spielen wollen.
In der nächsten Saison werden Reus und Borussia Dortmund aber wohl erstmal in der prestigeträchtigen Champions League fehlen. Ein Umbruch im Team ist geplant. Um den Nationalspieler herum soll der neue BVB entstehen. Reus steigt durch den neuen Vertrag wohl zum Topverdiener der Mannschaft auf. Für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist Marco Reus jetzt aber auch ein neuer Botschafter des Vereins.
Wer sich so wie Marco so bekennt,
zu seinem Club, zu seiner Heimatstadt, obwohl er, und das wissen wir alle, ob die ganz Großen dieser Welt dann ihn gerne verpflichtet hätten. Das ist schon eine ganz großartige Geschichte und das ist schon eher ungewöhnlich im Profifußball. Deshalb freuen wir uns natürlich sehr.
Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen. Sie finden sie im Internet unter den Adressen wdr5.de und ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.